Guten Abend, auch mal nochmal von mir. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast hierher, um Weihnachten mit uns zusammen zu verbringen. Horst hat uns schon mitgenommen in diesen Stall. Und ob das nun immer so oder ob das so war, wie wir uns das immer vorstellen, das ist immer noch eine andere Frage. Aber ich glaube, was deutlich geworden ist, ist, dass es für das Elternpaar und für Jesus selber keine so schöne Erfahrung war. Aber Jesus war bereit, diesen Tiefpunkt quasi in Kauf zu nehmen für uns. Und dieses Geschehen, was hier an Weihnachten passiert ist, das hat streng genommen nicht erst in dieser Nacht begonnen. Horst hat mir freundlicherweise seine Moderation vorher geschickt und ich habe mir gedacht, ja, die Nacht, die begann dort auf dem Feld. Aber das, was hier war, das hat viel früher angefangen. Manche von euch wissen das vielleicht, mein Sohn ist großer Fan einer amerikanischen Autofirma. Und die haben gesagt, sie möchten gerne ein billigeres Auto produzieren, was sich jeder leisten kann, für $25,000. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das mal angucken. Ich habe nicht versucht, die Marke zu verbergen. Und ich habe mich gestern Abend noch mit ihm unterhalten. Und er meinte, ja, der hat es schon 2020 angekündigt. Das sind jetzt 5 Jahre, weil ich gesagt habe, es wird wohl nicht $25,000 kosten, wohl ein bisschen mehr. Und dabei haben wir dann halt festgestellt, dass es schon seit Jahren in Planung ist. Nun, ich möchte euch nicht mit Autos langweilen, obwohl manche jetzt vielleicht das Herz schon ein bisschen schneller schlagen haben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, große Dinge, die werden geplant, die werden angekündigt. Und so hat Gott dieses Ereignis angekündigt. Er hat es den Hirten auf dem Feld gesagt, wobei das streng genommen vermutlich nach der Geburt stattgefunden hat, denn die Engel sagen ja, euch ist heute der Heiland geboren. So, vielleicht war das auch schon nachher. Aber wie wir es heute schon gehört haben, 9 Monate vorher hat es Maria gesagt. Nun klar, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann muss man ja mindestens 9 Monate einplanen, das ist klar. Aber Gott hat noch früher angefangen. War zufälligerweise jemand schon im ersten Gottesdienst da? 1, 2 oder doch ein paar. So, wir haben ganz viel von diesem Stern gehört. Von diesem Stern, den diese Sterndeuter aus dem Osten gesehen haben und die gekommen sind, um diesen Stern anzuschauen. Und sie haben diesen Stern gesehen und sind losgegangen. Vielleicht ungefähr 2 Jahre vorher, wir wissen das nicht so ganz genau, aber Herodes hat anschließend alle Jungs über 2 Jahre umbringen lassen. Von daher war das vermutlich schon relativ früh. Aber Gott hat nicht erst 2 Jahre vor der Geburt angefangen. Jesaja sagte ungefähr 700 Jahre vor Jesu Geburt schon diese Geburt voraus. Ich lese uns das ganz kurz vor, Jesaja 7, Kapitel 7, Vers 14. Das sagt Jesaja, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Für all diejenigen, die dieses Wort vielleicht aus dem Neuen Testament kennen und sagen, ja klar, das ist, wir kennen das, das ist auf Jesus bezogen. Ich muss heute Abend leider ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das ist eigentlich, und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, da gibt es auch YouTube-Videos und was weiß ich was, Predigten darüber von Leuten, die sagen, die Christen, die sind alle nicht ganz dicht. Das war eine Prophetie, die von Jesaja für seine Zeit gedacht war. Und ja, es war so. Gott hat seinem Volk damals ein Zeichen gegeben. Und ja, damals ist eine junge Frau schwanger geworden und da ging es um ein bestimmtes Kind. Ich weiß nicht genau, wie das Zeichen gemeint war. Aber wisst ihr was? Das kratzt mich relativ wenig, weil der Matthäus in seinem Evangelium schreibt, dass dieses Wort durch die Geburt Jesu in Erfüllung gegangen ist. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kriegt es hin, dass eine Prophetie nicht nur einmal sich erfüllt, sondern noch ein zweites Mal. Und wie können wir diesen Namen noch wunderschöner uns ausgefüllt vorstellen, Immanuel, Gott mit uns, als dass Gott seinen eigenen Sohn auf diese Welt schickt und Jesus wird einer von uns, Gott mit uns, was es vorher noch nie gegeben hat. Und ja, Matthäus interpretiert dieses Wort, diese Jungfrau, auch noch in dem engeren Sinn, wie man ihn interpretieren darf, zwar nicht muss, aber darf. Maria war tatsächlich eine Jungfrau. Wenn du jetzt sagst, sowas kann man doch nicht glauben als aufgeklärter Mensch, ich habe damit kein Problem. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kann auch Jungfrauen schwanger werden lassen. Aber gut, wie auch immer. Es ist vorhergesagt worden. Aber nicht nur Jesaja hat was vorhergesagt, sondern der Prophet Micha hat auch noch was vorhergesagt. Micha, Kapitel 5, Vers 1. Du, Bethlehem, du bist zwar klein, zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Und spätestens hier merken wir, das ist nun nicht mehr eine menschliche Ebene, sondern da ist wirklich der eine gemeint, der aus Ewigkeit herkommt und der herrschen soll. Sein Volk hat auf diesen Herrscher gewartet, dass er eine weltliche Herrschaft aufrichtet. Und sie haben seine Geburt verpennt, weil er eben nicht in einem Palast auf die Welt kam. Sie haben den größten Sieg verpennt, zum Teil sogar noch mitgeholfen, ihn ans Kreuz zu schlagen, als Gott unsere Sünde getilgt hat, weil sie was anderes erwartet haben. Und wie oft verpassen wir das Wirken Gottes, weil wir was anderes erwarten, weil es uns nicht spektakulär genug ist oder weil Gott irgendwie anders wirkt, als wir uns das vorgestellt haben. Diese Prophetie hat letztendlich dazu geführt, dass diese drei Weisen, obwohl wir wissen gar nicht, ob es drei waren, aber in der Überlieferung waren es drei, diese Weisen aus dem Osten nach Bethlehem gekommen sind. Aber diese Prophetie von Jesaja und von Micha war nicht der Anfang. Stellt euch vor, Gott hat noch viel früher was gesagt, was auf diesen Tag hingedeutet hat, und zwar zu Abraham. Man weiß heute nicht mehr so ganz genau, wann Abraham gelebt hat, aber es wird so ungefähr 2000 vor Christus gewesen sein. Und da hat Gott zu diesem Abraham, der zu diesem Zeitpunkt schon deutlich über 90 war. Haben wir jemanden hier, der über 90 ist? Boah, wunderbar. Ich weiß nicht genau, wie alt Sarah war, aber die waren im ähnlichen Alter. Und der Engel hat gesagt, oder Gott hat zu Abraham gesagt, Abraham, du wirst noch mal ein Kind bekommen. Emma, das wäre was. Und er sagt Folgendes. Aus dir, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und auch diese Stelle wird im Neuen Testament aufgegriffen. Und der Apostel Paulus sagt uns, dass auch das sich in Jesus erfüllt hat. Die ganzen Völker werden gesegnet werden durch diesen Nachkommen Abrahams, nämlich durch Jesus. Und wenn du jetzt beeindruckt bist, dass Gott 2000 Jahre bevor es passiert ist, das angesagt hat, dann lass mich dir jetzt noch eins draufsetzen. Ich setze noch zwei drauf, aber jetzt erst eines. Gott hat es noch früher gesagt. Die Bibelkenner wissen jetzt vielleicht schon, auf was es rausläuft. Auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, in einer zugegebenermaßen nicht so schönen Geschichte, wo die Menschen bestraft werden für ihren Ungehorsam, da sagt Gott Folgendes. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also, wer nicht weiß, um was es da geht, hier spricht Gott zur Schlange, die den Menschen dazu gebracht hat, sich gegen Gott aufzulehnen. Aber was Gott hier sagt, ich glaube, wir merken das und vielleicht wissen wir es auch, dass es eben so auch im Rest der Bibel verstanden wird. Da geht es nicht um Schlangen. Und dass die Schlangen, sagen wir mal, zu den weniger beliebten Tieren auf dieser Welt gehören. Es gibt ja Menschen, die halten sich Schlangen und die finden das schön, aber die sind, würde ich jetzt mal sagen, eher in der Unterzahl. Wenn du jemandem eine Freude machen willst und ihm eine Schlange schenkst, da wirst du vermutlich eher bei wenigen Leuten auf eine positive Resonanz stoßen. Aber wenn du ihnen einen Hundewelpen schenkst oder sonst irgendwas, also... Aber es geht nicht um diese Schlange. Es geht weder darum, dass die Menschen auf die Schlangen drauftreten, was ich im Übrigen nicht empfehlen würde, es sei denn, dass du dich wirklich gut auskennst und man muss die Tiere auch nicht umbringen. Die haben auch ihren Platz in der Biologie. Und es geht auch nicht darum, dass die Schlangen die Menschen in die Fersen beißen, sondern auch hier geht es um Jesus. Die Schlange wird Jesus, der Teufel wird Jesus sozusagen in die Ferse beißen. Sie wird dafür sorgen, dass Jesus stirbt. Und es sieht nach dem Sieg aus für die Schlange. Aber am Ende ist es Jesus, der dieser Schlange, dem Teufel, den Kopf zertritt und der letztendlich den Sieg davonträgt. Hier geht es um den letzten Kampf am Kreuz, den Jesus für uns gewonnen hat, wo er für uns bezahlt hat und wo der letzte Feind besiegt wurde. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Und jetzt sagst du, aber jetzt sind wir doch schon ganz am Anfang angekommen. Wie viel früher kann es denn noch sein? Wie viel früher, das kann ich dir nicht sagen. Es gibt da zwar Theorien, wie viel früher das gewesen sein könnte, aber es ist mir letztendlich auch egal, wie viel früher das war. Aber ich lese euch eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief vor, Epheser Kapitel 1, Vers 4. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Und jetzt bist du hoffentlich am Ende deiner intellektuellen Kapazität angekommen. Bevor diese Welt geschaffen wurde, hat Gott dich erwählt. Wie soll sowas funktionieren? Ich kann dir sagen, wie sowas funktioniert. Weil wir einen Gott haben, der so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Gott, der außerhalb von Raum und Zeit existiert, der hat, bevor diese Welt überhaupt angefangen hat zu existieren, sich dich ausgesucht. Und wenn du jetzt sagst, das ist mir zu hoch, Glückwunsch, du bist genau da, wo Gott dich haben wollte. Gott ist zu groß. Aber weißt du, was du glauben darfst? Dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie dein Denken übersteigt und dass du sie nicht begreifen kannst. Dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie größer ist als dein Versagen. Dass sie größer ist als deine Selbstüberschätzung. Dass sie größer ist als alles, was in deinem Leben irgendwie je sein kann. Vielleicht sagst du, ich bin jemand, der Gott nicht braucht. Das darfst du tun. Du darfst sagen, ich brauche Gott nicht. Aber wenn du irgendwann mal an diesen Punkt kommst, wo du sagst, Gott, ich komme nicht in die Ewigkeit. Ich komme nicht in die Herrlichkeit, ohne dass du mir da reinhilfst, ohne dass du mich gerecht sprichst, ohne dass du mir Gerechtigkeit zusprichst, dann darfst du gerne an diesen Tag heute zurückdenken. Gott hat einen Plan mit dir und dieser Plan ist ein guter Plan. Das ist ein Plan, den er seit Grundlegung der Welt verfolgt. Und auch wenn es vielleicht zu groß ist für uns, um das zu begreifen, dürfen wir doch eines wissen, nämlich dass Gott dich auserwählt hat. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Gott hat einen Plan für dein Leben und dieser Plan sieht vor, dass du eine Zukunft hast. Dieser Plan sieht vor, dass du Hoffnung haben darfst. Ich habe gelesen, SWR-Nachrichten waren das, glaube ich, dass die wirklich wichtigen Prediger, die reichen ihre Predigten scheinbar vorher schon an die Presse weiter, die wussten dann schon, was heute Abend in den großen Kirchen gepredigt wird. Und da hieß es, auch wenn es in unserer Welt so schrecklich aussieht, es soll Hoffnung gepredigt werden. Und ich habe mir gedacht, was soll in der Predigt auch anderes vorkommen als Hoffnung, oder? Das ist unsere Botschaft an Weihnachten, an Ostern, an Pfingsten und den Rest des Jahres. Wir haben Hoffnung, weil Gott auf unserer Seite steht und weil Gott einen guten Plan hat für unser Leben. Und deswegen, Weihnachten ist ein Fest, wo wir an diesen Plan denken, aber es ist auch ein Fest der Geschenke. Martin hat im ersten Gottesdienst die Kinder gefragt, ob sie sich auf die Geschenke freuen. Und die Kinder waren ganz ehrlich und haben gesagt, ja, die freuen sich da drauf. Und dann haben so ein paar gesagt, auf was sie sich freuen. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Wir haben das mit unseren Kindern mal gemacht und haben gesagt, so, an Weihnachten ist ja ein Geburtstagsfest und wer bekommt ein Geschenk an Weihnachten? Ja, das Geburtstagskind. Und was machen wir an Weihnachten? Wir beschenken uns, das ist auch gut. Wir dürfen uns beschenken, weil Gott uns beschenkt hat. Wir dürfen uns beschenken, weil Gott uns beschenkt hat. Johannes 3, Vers 16, vielleicht der bekannteste Bibelvers überhaupt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott schenkt uns seinen Sohn. Und jetzt, was macht man, wenn man beschenkt wird? Man sagt Danke, oder? Das können wir heute Abend auf jeden Fall mal machen. Wir können Danke sagen. Wir können sagen, danke Gott, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Danke Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Aber dieser andere Gedanke, den finde ich für Weihnachten total wichtig. Auch wenn wir erstmal Danke sagen für das Geschenk, was wir bekommen haben. Auch wenn wir andere beschenken oder vielleicht auch selbst beschenkt werden. Am Ende ist die Frage, was bekommt das Geburtstagskind? Und ich habe die Frage bei unserer Weihnachtsfeier auch den Kindern der Freien Evangelischen Schule in Ulm gestellt. Und habe ich gefragt, was kann man Jesus denn schenken? Und da hat eins der Kinder gesagt, unser Herz. Und da haben wir gedacht, oh wie schön, dass die Kinder das auch schon verstanden haben. Und vielleicht möchtest du das dieses Jahr auch tun. Jesus dein Herz schenken. Vielleicht möchtest du ihn einfach einladen, in dein Herz zu kommen. Und ihm dein Leben geben. Und es gibt so ein altes Kirchenlied, wo es eine Strophe gibt, die ich sehr mag, wo es heißt, er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. So, er schenkt uns ewiges Leben und wir geben ihm unser verkorkstes Herz. Ich weiß nicht, wie du dein Herz siehst, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Tausch für uns. Und ich möchte dich einfach ermutigen, falls du es noch nicht getan hast, das heute Abend zu tun. Ich möchte gerne noch beten und dann werden wir noch ein Lied miteinander singen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du dich klein gemacht hast. Der Gott, der nicht an Zeit und Raum gebunden war. Der Gott, der in seiner Allmacht alles gemacht hat, der war bereit, die Begrenzung eines menschlichen Lebens auf sich zu nehmen. Und nicht nur das, sondern von den Händen der Menschen, für die er gekommen ist, zu sterben und zu leiden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das getan hast und dass wir an Weihnachten daran denken dürfen. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass wirklich jeder, der diesen Gottesdienst heute hier miterlebt oder vielleicht übers Internet zuschaut, dass jeder dir wirklich sein Herz aufmacht und dass wir dir unser Herz schenken. Ich danke dir, Herr, dass du uns ein hoffnungsvolles Weihnachten schenken möchtest. Dir sei alle Ehre.